Die Geschichtsbücher des Alten Testaments sind voller eindrücklicher Erzählungen, doch hinter allen Begebenheiten steht ein einziges großes Ziel Gottes. In der Verheißung an David blitzt dieses Ziel in besonderer Klarheit auf: Ein Nachkomme Davids soll Gottes Sohn genannt werden. Wie kann ein Menschensohn Gottes Sohn sein, und was bedeutet das für unseren Glauben, für die Gemeinde und für unsere Hoffnung auf die ewige Stadt, das neue Jerusalem? Der Same Davids, ein Mensch, der als Sohn Gottes bestimmt wird. Wenn Gott David in 2 Samuel 7 zusagt, einen Nachkommen aus seinem Leib aufzurichten, öffnet sich ein Fenster in das Herz Gottes mit dem Menschen. Es heißt dort: Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Zunächst mag man an Salomo denken, an den königlichen Sohn, der den Tempel baut. Doch der Ton dieser Verheißung reicht weiter, tiefer, über alle irdischen Könige hinaus. In Römer 1 entfaltet Paulus, was in dieser Zusage verborgen liegt. Er spricht von Gottes Sohn, der dem Fleisch nach aus dem Samen Davids kam, der dem Geist der Heiligkeit nach aus der Auferstehung der Toten in Kraft als Sohn Gottes bestimmt wurde, über Jesus Christus, unseren Herrn. Der verheißene Same Davids ist ein wirklicher Mensch, ein Sohn eines Menschen, und eben dieser Mensch wird in der Auferstehung als Sohn Gottes in Kraft ausgewiesen. Gottes Herz wird sichtbar, er will nicht fern über Menschen herrschen, sondern sein ewiger Sohn tritt in die reale Geschichte, in eine bestimmte Familie, in eine konkrete Abstammungslinie ein. In dieser Verbindung von dem Fleisch nach und dem Geist der Heiligkeit nach begegnen wir dem wunderbaren Gottmenschen. Jesus ist nicht ein göttliches Wesen, das menschliche Gestalt nur äußerlich annimmt, er ist aus dem Samen Davids gekommen, mit echter, geerbter Menschlichkeit, mit Geschichte, Schwachheit und Leidensfähigkeit. Zugleich ist er der ewige Sohn, der in der Auferstehung in Macht hervortritt. Wenn Jesus die Pharisäer fragt: Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Und sie antworten: Davids, führt er sie weiter und erinnert an Davids Wort: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Wie kann derselbe Christus Davids Sohn und Davids Herr sein? Hier blitzt das Geheimnis auf: Der verheißene König aus Davids Haus ist mehr als ein politischer Messias. In ihm verbindet Gott sein ewiges Gottsein mit wahrer Menschlichkeit, nicht theoretisch, sondern in einer Person, die atmet, weint, leidet und stirbt. Diese Verbindung ist nicht nur ein dogmatisches Rätsel, sondern ein Trost: Gott scheut nicht vor unserer Geschichte zurück, sondern tritt selbst in sie ein, um uns in seinem Sohn an sich zu ziehen. Wer auf diesen Davidsohn und Sohn Gottes schaut, entdeckt, dass Gottes Herz auf Nähe, Versöhnung und vertrauenswürdige Gemeinschaft zielt und dass kein menschlicher Hintergrund, keine Schwäche und keine Begrenzung ihn davon abhält, sich mit uns zu verbinden. In Vers 12 spricht Gott von Davids Same und in Vers 14a sagt er: Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Hier geht es um etwas von äußerst großer Bedeutung: Der Same Davids wird der Sohn Gottes. Diese Verse machen deutlich, dass ein Same des Menschen, das heißt ein Sohn eines Menschen, der Sohn Gottes werden kann. Die Bestimmung des Samens Davids zum Sohn Gottes in Kraft zeigt auch, wie Gott den Menschen ehrt. Er nimmt nicht nur einen Menschen als Werkzeug in den Dienst, sondern trägt einen Menschen bis in die Herrlichkeit seiner Rechten. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Der dort sitzt, ist nicht nur der ewige Sohn, sondern zugleich der aus Davids Linie gekommene Mensch Jesus. Gottes Weg mit dem Menschen ist damit nicht auf moralische Besserung reduziert, sondern führt in eine reale Teilhabe an der erhöhten Stellung Christi. Dass ein Same Davids zum Sohn Gottes in Kraft bestimmt wird, öffnet einen Weg, auf dem Gott sich mit Menschen auf eine Weise verbindet, die ihre Würde nicht auslöscht, sondern vollendet. Dieser Blick auf Christus als Davids Sohn und Davids Herr kann das eigene Bild von Gott leise, aber grundlegend verändern. Gott zeigt sich nicht als ferne Instanz, sondern als einer, der Mensch wird, um den Menschen nahe an sich zu bringen. Jesus Christus trägt unsere Geschichte vor Gott und Gottes Leben in unsere Geschichte. Wer ihn so sieht, darf mitten in den Spannungen des Alltags neu aufatmen. Unsere Begrenztheit ist für Gott kein Hindernis, sondern der Ort, an dem sich sein Plan erfüllt, Mensch und Gott in seinem Sohn untrennbar zu verbinden. Darin liegt Trost für das Versagen der Vergangenheit und Mut für den nächsten Schritt, getragen von dem, der aus dem Samen Davids kam und als Sohn Gottes in Kraft bestimmt wurde. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Über seinen Sohn, der dem Fleisch nach aus dem Samen Davids kam, der dem Geist der Heiligkeit nach aus der Auferstehung der Toten in Kraft als Sohn Gottes bestimmt wurde, über Jesus Christus, unseren Herrn. Die Verheißung an David lässt erkennen, dass Gottes Ziel mit dem Menschen keine distanzierte Religiosität, sondern eine zutiefst persönliche Verbindung ist. Indem der ewige Sohn Gottes aus dem Samen Davids kommt, tritt Gott in das konkrete, brüchige Menschsein ein und macht sich mit unserer Geschichte eins. In der Auferstehung wird derselbe Mensch als Sohn Gottes in Kraft bestimmt, dadurch wird der Weg geöffnet, dass menschliches Leben in Christus in Gottes Gegenwart erhoben wird. Diese Sicht auf Jesus als Davids Sohn und Davids Herr bewahrt davor, Gott nur abstrakt zu denken oder Christus nur als moralisches Vorbild zu sehen. Sie lädt ein, ihn als den zu erkennen, der unsere Herkunft kennt, unsere Schwachheit teilt und uns zugleich in die Würde der Kindschaft Gottes hineinzieht. Aus dieser Verbindung wächst stille Zuversicht, mein Leben ist nicht zu gewöhnlich, nicht zu beschädigt, als dass Gott es in Christus nicht berühren und in seine Geschichte hineinnehmen könnte. Gott wird Mensch, damit der Mensch an Gottes Leben und Natur teilhat. Wenn der Same Davids in der Auferstehung als Sohn Gottes in Kraft bestimmt wird, bleibt die Frage nicht stehen, wer Christus ist, sondern weitet sich zu der Frage, was Gott mit uns vorhat. In Christus hat Gott nicht nur vorübergehend menschliche Gestalt angenommen, sondern sich in einem Menschen mit der Menschheit verbunden. In ihm werden göttliche und menschliche Natur untrennbar vereint, ohne Vermischung, ohne Auflösung der Unterschiede und doch in tiefster Gemeinschaft. Diese Einheit bleibt nicht bei Christus allein stehen. Der als Davids Sohn in unsere Geschichte eingetreten ist, macht Menschen zu Kindern Gottes, indem er sie in sein eigenes Leben hineinzieht. Wenn die Schrift sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, dann geht es nicht nur um einen juristischen Statuswechsel, sondern um eine reale Teilhabe an Gottes Leben und Natur. Gott will sich selbst dem Menschen mitteilen. Er bleibt der alleinige Gott in der Gottheit, aber er teilt dem Menschen in Christus sein Leben und sein Wesen mit. So entsteht etwas, das man ein Gott-Mensch-Geschöpf im kollektiven Sinn nennen kann, Christus als Haupt und alle, die in ihm sind, als Leib. In diesem Leib ist kein Platz für Übermenschlichkeit, wohl aber für eine erneuerte Menschlichkeit, die von Gottes Leben durchdrungen ist. Das neue Jerusalem am Ende der Offenbarung zeigt die Vollendung dieses Weges, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Die Stadt ist zugleich Braut, ein Bild für eine vertraute, ewig treue Verbindung. Gott wohnt inmitten der Menschen, und die Menschen tragen seine Herrlichkeit wider, ihr Licht war wie ein überaus kostbarer Stein, wie ein Jaspisstein, so klar wie Kristall. Dies bedeutet, dass es Gottes Absicht ist, sich selbst zum Menschen zu machen, um den Menschen dem Leben und der Natur nach, jedoch nicht der Gottheit nach, zu Gott zu machen. Eine solche Implikation ist außerordentlich groß. Letztlich mündet die ganze Bibel in diese Sache. Diese Bilder sind keine frommen Überhöhungen, sondern beschreiben, was geschieht, wenn Christus uns an seinem Leben Anteil gibt. In der Verbindung mit ihm beginnt ein stiller Austausch, unsere natürliche, begrenzte und widersprüchliche Art wird nicht ausgelöscht, aber verwandelt, Gottes Licht, seine Beständigkeit, seine Liebe werden nach und nach zu inneren Kennzeichen unseres Lebens. Darum ist die Kindschaft Gottes mehr als ein Ehrentitel. Sie meint ein Wachstum im Leben bis zur Reife, ein Hineinwachsen in das, was Christus ist, ohne dass wir je aufhören, Geschöpfe zu sein. Gott wird ihr Gott sein, und sie werden seine Völker sein, und doch bleibt er der, der angebetet wird. Wer sich von dieser Perspektive berühren lässt, merkt, wie sich der Blick auf das eigene Dasein verändert. Es geht nicht zuerst um Leistung, sondern um Teilhabe, nicht primär um religiöse Pflichterfüllung, sondern um eine Beziehung, in der Gott sein Leben verschenkt. Das kann leise Hoffnung wecken, gerade dort, wo man an sich selbst verzweifelt, Gottes Absicht mit uns ist weiter, als wir uns selbst denken. Er hat in Christus den Schritt in unsere Menschlichkeit getan, damit unsere Menschlichkeit in sein Leben hineingenommen wird. In dieser Zuversicht kann ein Tag, der äußerlich unscheinbar wirkt, zur Gelegenheit werden, in kleinen Bewegungen etwas von dieser göttlich-menschlichen Wirklichkeit zu spiegeln, nicht aus eigener Kraft, sondern als stille Frucht der Verbindung mit dem Sohn Davids, der Sohn Gottes ist. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Die Bestimmung des Samens Davids zum Sohn Gottes in Kraft öffnet den Blick dafür, dass Gottes Ziel mit uns nicht in einem bloß äußeren Christentum aufgeht. Gott will sich selbst in Christus in unsere Menschlichkeit hineinschenken, damit wir an seinem Leben und seiner Natur teilhaben. Das neue Jerusalem steht als große Verheißung über diesem Weg, eine Gemeinschaft, in der Gott und Mensch untrennbar verbunden sind, ohne dass Gott aufhört, Gott zu sein, und der Mensch aufhört, Mensch zu sein. Im Licht dieser Hoffnung können die eigenen Begrenzungen anders gesehen werden. Sie markieren nicht das Ende von Wachstum, sondern den Raum, in den hinein Gott sich geben will. Es ist ermutigend zu wissen, Gottes Plan mit meinem Leben ist größer als meine aktuelle Reife. In Christus ist der Weg bereits geöffnet, und jeder Schritt in seiner Nähe ist Teil einer Geschichte, die auf Herrlichkeit zuläuft. Der Aufbau des Leibes Christi als gegenseitige Durchdringung von Gott und Mensch. Wenn Gott sich in Christus mit dem Menschen verbindet, bleibt diese Wirklichkeit nicht innerlich und privat, sondern nimmt Gestalt im Aufbau des Leibes Christi. Gemeinde ist dann nicht in erster Linie eine Institution, sondern Ausdruck einer göttlich-menschlichen Konstitution. Gott baut sich nicht in sich selbst, sondern in den Menschen, und nicht nur in den Menschen, sondern auch in den Menschen auf, so lässt es sich zusammenfassen. Er macht sich selbst in Christus zum Element des Menschen, und zugleich wird die von Christus erneuerte Menschlichkeit zum Material in Gottes Bau. Paulus greift dieses Bild auf, wenn er von dem Fundament spricht, das bereits gelegt ist, Christus, und hinzufügt, wenn aber jemand auf das Fundament Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh aufbaut. Holz, Heu, Stroh stehen für alles, was aus unserer natürlichen Kraft, aus bloßer Religiosität und eigener Klugheit hervorgeht. Gold, Silber und Edelsteine deuten auf das hin, was aus Christus selbst stammt, was von Gottes Wesen durchdrungen ist und darum bleibenden Wert hat. Der wahre Aufbau der Gemeinde geschieht dort, wo Christus als göttlich-menschliches Leben wirklich Raum in uns bekommt. Dann wird unser Dienst nicht einfach ein Einsatz unserer Fähigkeiten, sondern ein Durchfluss dessen, was Christus in uns gewirkt hat. So wird die Gemeinde nicht nur organisiert, sondern aufgebaut. Das neue Jerusalem ist dafür das vollendete Bild, und das Baumaterial ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war reines Gold, wie klares Glas. Die Fundamente sind mit Edelsteinen geschmückt, die Tore sind Perlen, die Straße reines, durchsichtiges Gold. Diese Bilder sprechen von einem Bau, dessen Substanz Gott selbst ist, der sich in Christus in Menschen hinein verfestigt hat und nun sichtbar wird. Gott baut sich nicht in sich selbst, sondern in den Menschen, und nicht nur in den Menschen, sondern auch in den Menschen auf. Dieses Bauen ist Gottes Konstituierung seiner selbst in Christus in den Menschen. Gott in Christus konstituiert sich in den Menschen und macht sich selbst zum Element des Menschen. Wer den Aufbau des Leibes Christi so versteht, sieht Gemeinde und Dienst in einem anderen Licht. Es geht weniger darum, etwas Vorzeigbares zu leisten, als darum, Christus in sich Gestalt gewinnen zu lassen und ihn weiterzureichen. Alles, was aus Eigenwille, Ehrgeiz oder bloßer Aktivität entsteht, mag auf den ersten Blick imposant erscheinen, doch es bleibt Holz, Heu, Stroh, brennbar, vergänglich, dem Feuer der Prüfung nicht gewachsen. Was aber aus der stillen Gemeinschaft mit dem Herrn wächst, was von seinem Leben genährt ist und von seiner Gesinnung geprägt, das nimmt die Qualität von Gold, Silber und Edelsteinen an. In solcher Sicht wird der Aufbau der Gemeinde zu einem Geschehen gegenseitiger Durchdringung, Gott teilt sich durch Christus im Geist in uns aus, und wir bringen unser Menschsein, mit allem, was wir sind, vor ihn hin. Daraus erwächst eine Gemeinschaft, in der Gottes Wesen aufleuchtet und menschliche Vielfalt nicht aufgehoben, sondern durchdrungen und geordnet wird. Dieser Blick kann entlasten und zugleich neu ausrichten. Entlasten, weil Gemeindeaufbau nicht auf den Schultern einzelner, starker Personen ruht, sondern in der leisen, oft unscheinbaren Wirklichkeit von Christus in vielen Herzen geschieht. Ausrichten, weil es nicht genügt, äußerlich viel zu tun, entscheidend ist, welches Material durch unser Tun eingebracht wird. Die Verheißung des neuen Jerusalem erinnert daran, dass Gott am Ende eine Stadt haben wird, deren Glanz aus ihm selbst stammt und doch durch Menschen hindurch leuchtet. In dieser Hoffnung darf jeder Beitrag im Leib Christi, so klein er erscheinen mag, seinen Wert gewinnen. Dort, wo Christus dahinter steht, wird Vergängliches in Bleibendes verwandelt und ein wenig von jener zukünftigen Herrlichkeit vorweggenommen, in der Gott und Mensch im Bau des neuen Jerusalem für immer eins sind. Relevante Schriftstellen: 1. Korinther Kapitel 3 Verse 10 bis 12, Epheser Kapitel 2 Verse 20 bis 22, Epheser Kapitel 4 Verse 15 bis 16, Offenbarung Kapitel 21 Vers 2, Offenbarung Kapitel 21 Verse 18 bis 21. Diese Wahrheit lenkt den Blick weg von bloßer Begriffslehre hin zu Christus selbst, der als Sohn Gottes in Kraft alles in allem geworden ist. Herr Jesus Christus, Sohn Davids und Sohn Gottes, danke, dass du als wahrer Mensch in unsere Geschichte hineingekommen bist und in deiner Auferstehung als Sohn Gottes in Kraft offenbar wurdest. Du hast die Kluft zwischen Gott und Mensch überbrückt, damit wir Kinder Gottes werden und an deinem Leben und deiner Natur Anteil haben können. Baue dein göttliches Leben tiefer in uns hinein und nimm unsere Menschlichkeit in deinen Bau mit hinein, sodass in unserem Alltag etwas von der Wirklichkeit des neuen Jerusalem aufleuchtet. Lass unser Leben und unser Dienst vor dir nicht vergänglich wie Holz, Gras und Stroh sein, sondern von dir selbst durchdrungen wie Gold, Silber und kostbare Steine. Stärke in uns die Hoffnung, dass du dein Werk vollendest und Gott und Mensch in Herrlichkeit sichtbar eins sein werden. Amen.